In dieser ersten Predigt beschäftigen wir uns mit der Frage, was uns von Gott trennt. Ist es nicht eindeutig? Müssen wir uns wirklich damit heute beschäftigen? Ich würde jetzt gerne fragen in der Runde, was denkt ihr, was trennt den Menschen von Gott? Gut, der Raum ist zu groß, aber ich denke, viele denken jetzt wahrscheinlich bei sich selbst die Sünde. Wenn jemand das so denkt, ganz recht. Dazu lesen wir uns aus Jesaja Kapitel 59 die ersten beiden Versen. Da heißt es: Seht, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, so dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hört, sondern eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, sodass ihr nicht gehört werdet. Jetzt könnte man Amen sagen. Nun, sowohl meine Familie, also besonders meine Kinder, als auch die Brüder und Schwestern in unserer Gemeinde kennen es. Bei mir gibt es keine einfachen Antworten und schon gar nicht kurze. Von daher noch einmal die Frage: Trennt uns wirklich die Sünde von Gott? Bevor jemand jetzt gleich abschaltet, die Antwort ist jein. Einerseits ja und andererseits gleichzeitig auch nein. Ich möchte das anhand von zwei biblischen Personen versuchen deutlich zu machen, und natürlich werden wir noch einige weitere Bibelstellen aus dem Neuen und dem Alten Testament dazu hören. Zunächst zwei wohlbekannte Personen aus der Bibel, der König Saul und der König David. Beide haben sich schwer vor Gott versündigt. In 1. Samuel 13 lesen wir, wie ein Kampf zwischen den Philistern und den Israeliten bevorstand, und die Philister waren in einer deutlichen Übermacht. Und in dieser Situation wollte man das Angesicht Gottes suchen. Und Samuel hat auch einen Tag bestimmt, an dem das Opfer dargebracht werden sollte. Die Zeit vergeht, der Samuel kommt nicht, die Leute fangen an auseinanderzulaufen, also den König zu verlassen. Und in diese Not hinein beschließt der Saul, selbst das Opfer darzubringen, obwohl er eigentlich dazu nicht berechtigt gewesen ist und es nicht durfte. Und das möchte ich jetzt uns vorlesen, das, was da jetzt da steht. Also 1. Samuel, Kapitel 13. Also im Prinzip danach, nachdem die 7 Tage schon vorbei waren. Da wartete er, also Saul, 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, zerstreute sich das Volk von ihm weg. Da sagte Saul: Bringt mir das Brandopfer und die Dankopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, sieh, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sagte: Was hast du getan? Saul antwortete: Ich sah, dass das Volk sich von mir wegzerstreute, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit. Und die Philister waren versammelt in Michmas. Da sagte ich: Nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe das Angesicht des Herrn nicht angefleht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Samuel sagte zu Saul: Du hast töricht gehandelt und das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn der Herr hätte jetzt dein Königtum über Israel für immer bestätigt, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht, dem hat der Herr geboten, Fürst über sein Volk zu sein, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal nach Gibea Benjamin. Saul aber musterte das Volk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Und in 1. Samuel Kapitel 15, da lesen wir eine zweite Begebenheit. Das werde ich uns nicht vorlesen, das würde zu weit führen. Wer die Geschichte vielleicht doch nicht kennt, kann das natürlich gerne auch dann selbst zu Hause nachlesen. Ich möchte aber die Reaktion Sauls am Ende vorlesen, nachdem wieder der Samuel ihm vorhalten muss, dass er verkehrt gehandelt hat. Und da ging es darum, dass sie in den Krieg ziehen sollten, um einen Bann über die Amalekiter zu vollstrecken. Und das haben die nicht vollständig umgesetzt. Also, da war Ungehorsam wieder dabei und Samuel kommt und sagt zu Saul, dass er das ja nicht eingehalten hat. Und Saul reagiert natürlich darauf. In irgendeiner Reaktion, also in irgendeiner Weise reagieren wir alle, wenn wir mit irgendwelchen Vorwürfen konfrontiert werden. Und diese Reaktion möchte ich uns nochmal zitieren. Da sagte Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seine Stimme. Nun vergib mir doch die Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Zunächst weigerte sich Samuel, diese Bitte nachzukommen. Er redet wieder auf den Saul ein und Saul sagt noch einmal: Ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den Herrn an. Soweit erstmal die Geschichte mit dem Saul. Nun kommt die Geschichte von David. Ich denke, die ist noch bekannter als die vom Saul. Sein Sündenfall, wo er dermaßen tief gesunken ist, er begeht Ehebruch, er fädelt anschließend, als es nicht zu verbergen gewesen ist oder offensichtlich werden sollte, einen Mord ein, zwar durch die Feinde, durch die Hände der Feinde, aber letztendlich ist es trotzdem ein Mord gewesen. Und dann kommt wieder ein Prophet zu ihm, nämlich der Prophet Nathan, und hält ihm das auch vor. Und diese Passage möchte uns doch dann noch vorlesen. Aus Samuel, 2. Samuel, Kapitel 12, und in Kapitel 11 ist das nachzulesen, was vorhin gewesen ist. Verse 1 bis 7a. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, sagte er zu ihm, er holt etwas weit aus: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäfchen, das er gekauft hatte. Er nährte es, dass es groß wurde, und bei ihm und bei seinen Kindern zugleich. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, reute es ihn, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu solle das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und kein Mitleid gehabt hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. Und dann hält Nathan ihm die traurige Realität vor. Das, was er getan hat, das, was Gott ihm geschenkt hat und wie er das letztendlich missachtet hatte. Er kündigt die Strafe Gottes an. Und dann sagt der König David auf einmal: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Klipp und klar, kurz, ohne irgendwelche Ausschweifungen. Und plötzlich sagt Nathan allen Ernstes: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen du wirst nicht sterben. Beide Könige haben sich versündigt. Und rein menschlich gesehen ist die Sünde Sauls bei weitem nicht so schwer wie die Sünde Davids. Von seiner Tragweite, also von unserem Empfinden heraus, hat Gott etwa Ansehen der Person, dass er den Saul verworfen hat und dem David sagen lässt, der Herr deine Sünde weggenommen? Was ist da eigentlich los? Gott hat kein Ansehen der Person, das haben wir schon vorhin in der Begrüßungsrede gehört, vielen Dank nochmal dafür. Nein, nein und nochmals nein. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Es ist ein ganz anderer Grund, nämlich die Herzenseinstellung. Gott kann man nicht etwas vormachen. Uns Menschen kann man natürlich täuschen, gar keine Frage. Aber nicht Gott. Er sieht das Herz an und er hat gesehen, dass beim Saul die Reue fehlte. In der ersten Begebenheit haben wir gelesen, also da kam gar keine Reaktion von ihm. Er sagt, du bist zu spät gekommen und das Volk hat sich angefangen zu zerstreuen. Samuel geht weg und Saul beginnt das Volk zu mustern. Und in der zweiten Begebenheit, da sagt er zwar, ich habe gesündigt und gleichzeitig wird noch etwas nachgeschoben, aber ich fürchtete mich vor dem Volk. Also letztendlich ist das Volk schuld. Das erste Mal war Samuel schuld, weil er zu spät gekommen ist. Und als er ihm das wieder vorhält, dann sagt er redet sich als weiter heraus und am Ende hat er eine große Sorge, nämlich ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes. Ehre mich vor den Leuten. Er wollte das Ansehen, sein Ansehen vor dem Volk nicht verlieren. Das Ansehen bei Gott war ihm bei weitem nicht so wichtig wie das Ansehen vor den Menschen. Das war Sauls Problem. David, obwohl er in unseren Augen weit größere Schuld auf sich geladen hatte, kam aber mit einer echten Reue zu Gott. In Samuel haben wir zwar nur diesen ganz kurzen Satz gelesen, ich habe gesündigt gegen den Herrn, aber wenn man seine Bußpsalmen liest, dann merkt man, wie sehr ihn das belastet hat und wie ehrlich seine Reue gewesen ist. Zurück zu unserer Frage, ob uns tatsächlich die Sünde von Gott trennt. Die Sünde ist zwar die Wurzel unseres Problems, gar keine Frage, sodass der Tod die Bezahlung oder der Sold der Sünde ist. Aber Jesus hat am Kreuz von Golgatha für unsere Sünde bezahlt, indem er für uns zur Sünde gemacht wurde. Er trug die Strafe, damit wir Frieden hätten. Ich möchte deswegen noch einmal darauf hinweisen, was das Wort Gottes uns sagt. Ich zitiere in meiner Predigt heute ziemlich viele Bibelstellen, ganz bewusst, weil die Frage, die wir uns heute gestellt haben, was uns von Gott trennt, die ist so wichtig, dass diese Frage nicht durch menschliche Philosophie zu beantworten ist, sondern aus dem Wort Gottes beantwortet werden muss. Und das Wort Gottes ist sehr präzise in seinen Formulierungen. Und wenn ich jetzt den Text aus Jesaja, ich habe nur einen Teil gelesen, die ersten zwei Verse. Eigentlich haben die Brüder einen etwas längeren Abschnitt mir vorgeschlagen, den möchte ich auch lesen. Achtet bitte auf die Zeitform. Ich werde jetzt keinen Deutschunterricht halten und nicht alle Zeitformen durchnehmen, keine Angst. Aber einfach das, was jeder von uns kennt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und darauf sollten wir jetzt achten. Jesaja, noch einmal die ersten zwei Verse und dann bis zum 9. Vers. Seht, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hört, sondern eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, sodass ihr nicht gehört werdet. Jetzt kommt es. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Übertretung. Eure Lippen sagen Falsches, eure Zunge redet Unrechtes. Es ist niemand, der von Gerechtigkeit predigt oder wahrhaftig richtet. Man vertraut auf Nichtiges und redet Gottloses. Mit Unglück sind sie schwanger und gebären Mühsal. Sie brüten Basiliskeneier aus und weben Spinnweben. Isst man von ihren Eiern, muss man sterben. Zertritt man aber eins, fährt eine Otter heraus. Ihre Spinnweben taugen nicht für Kleider und man hüllt sich nicht in ihre Werke, denn ihr Werk ist Unrecht und in ihren Händen ist Frevel. Ihre Füße laufen zum Bösen und sie sind schnell dabei, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unrecht. Ihr Werk ist nur Verderben und Schaden. Sie kennen den Weg des Friedens nicht und kein Recht ist in ihren Spuren. Sie machen ihre Pfade krumm. Wer darauf geht, hat niemals Frieden. Darum ist das Recht fern von uns und wir erlangen die Gerechtigkeit nicht. Wir warten aufs Licht, sieh so wird es finster, auf den Schein, sieh so gehen wir im Dunkeln. Habt ihr es gemerkt? Überall Gegenwartsform. Der Prophet redet in Gegenwartsform. Solange der Mensch an seiner Sünde, an seinen Übertretungen, an seinem Unrecht festhält, darin verweilt und darin lebt, ganz gleich um welche Sünde es sich handelt, solange trennt uns die Sünde und unsere Übertretungen von Gott. Da reicht kein Lippenbekenntnis von wegen, ich habe gesündigt. Das war nicht nur Sauls Problem. Das Problem besteht bis zum heutigen Tag. Von allen, die nicht bereit sind, in echte Reue und Buße zum Herrn zu kommen. An dieser Stelle möchte ich noch eine weitere Bibelstelle vorlesen, nämlich aus Galater, Kapitel 5, Verse 19 bis 20, auch von den Brüdern vorgeschlagen. Klar erkennbar sind die Werke des Fleisches, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen. Von denen ich euch voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die so etwas tun, nicht das Reich Gottes ererben werden. Irgendwo findet sich doch jeder bei dieser Aufzählung. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann muss man doch sagen, irgendwo befindet sich jeder von uns. Aber eins müssen wir wieder beachten, die Zeitform. Da steht nicht, die so etwas getan haben, sondern die so etwas tun. Und das ist ein sehr entscheidender Unterschied. Das ist der Schlüssel zum Verständnis von dieser Frage. Ich möchte noch eine Bibelstelle zitieren aus Kolosser, Kapitel 3, Verse 5 bis 10. Da schreibt der Apostel Paulus, so tötet nun eure Glieder. Mit Glieder sind unsere bösen Werke gemeint. Anders gesagt, ablegen etwas. Ja? So spricht er im Epheserbrief, leget ab den alten Menschen. Die Bibel ist ja sehr reich an Bildern und die Sprache ist sehr reich an Vergleichen. Und so redet er hier auch in diese Bildersprache, indem er sagt, so tötet nun eure Glieder. Und dann wird es ja deutlich, was er dann damit meint. Also, so tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, oder anders gesagt Geiz, die Götzendienst ist. Wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams, unter denen auch ihr einst euer Leben geführt habt. Jetzt auf einmal Vergangenheitsform. Als ihr in diesen Dingen lebtet, jetzt aber legt, wieder Gegenwart. legt ihr aus, legt ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung, unanständiges Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird. Oder hier ist eine interessante Zeitform, deutlicher vielleicht, wenn man das sagt, der fortwährend erneuert wird. Also der fortwährend erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, den ihn geschaffen hat. Oder einfach ausgedrückt, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Noch einmal auf die Zeitformen. Er zählt einiges ab und dann sagt er, da drin lebtet ihr auch eine Zeit lang. Das ist Vergangenheit. Und dass dieser Prozess des Ablegens nicht einfach vorbei ist, wird ja deutlich, dass er sagt, jetzt aber legt ihr auch alles ab. Und dann zählt er weiterhin ab, Zorn, Zank und so weiter. Also Jesus drückt es einmal so aus, die Sünde klebt uns an. Nein, nicht Jesus, der Apostel sagt das. Und dieses Ablegen, das ist ein Prozess, gar keine Frage. Und dennoch ist da irgendwo ein besonderer Schnitt, was diese Schuld angeht. Oder mit der Bibel gesprochen, die Sünde. Diese Erkenntnis der Sünde wird uns im ersten Johannesbrief ja so ganz deutlich. Im ersten Kapitel ab dem Vers 6 und das geht in das zweite Kapitel bis zum zweiten Vers, wo der Apostel Johannes sagt, wenn wir sagen und wiederum diese Gegenwartsform, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Was hat es aber auf sich mit Treue und Gerechtigkeit? So ist er treu und gerecht. Nun, ich habe ja schon vorhin gesagt, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und so hat er ja eigentlich die Bezahlung für unsere Sünden vollbracht. Gott ist treu, indem er sich an seine Zusagen bindet und sie hält. Er hat gesagt, wir haben das hier als Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und gerecht, ja, Gott wird nicht noch einmal die Sünde strafen, wenn wir uns unter das Kreuz Jesu stellen, dort, wo die Strafe bereits erfolgt ist. Gott ist treu und gerecht. Ich zitiere weiter aus Johannes. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, oder aber wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sühnopfer, und jetzt kommt es, für unsere Sünden, da können wir sagen, wunderbar, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wenn also Jesus das Sühnopfer für die Sünde der ganzen Welt ist, dann stelle ich erneut die Frage, was trennt uns eigentlich von Gott? Diese Frage ist sehr wichtig. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, deswegen habe ich mich entschlossen, so viele Bibelzitate heute zu bringen. Was trennt uns denn von Gott, wenn Jesus das Sühnopfer für die Sünden der ganzen Welt ist? Nehmt mir es nicht übel, ich zitiere noch eine Bibelstelle. Aus Römer dieses Mal, Kapitel 5, diejenigen, die es nachlesen möchten, ab Vers 17 bis in das 6. Kapitel hinein. Denn wenn wegen der Übertretung des einen, das ist Adam, der Tod geherrscht hat durch den einen, so werden vielmehr die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. wie nun durch die Übertretungen des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn genau wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zur Sünde geworden sind, werden auch durch den Gehorsam des einen Menschen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazu gekommen, damit die Übertretungen noch deutlicher würden. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tod, auch die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben herrscht durch Jesus Christus, unserem Herrn. Sieht also ganz danach aus, dass die Sünde, die wir getan haben, alle unsere Übertretungen kein Hindernis ist und uns nicht von Gott trennt. Wenn wir die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, ganz einfach ausgedrückt, die Vergebung Gottes angenommen haben, dieses Geschenk der Gnade. Das kann aber nur funktionieren, wenn wir unsere Sünde ihm auch bekennen. Wenn wir uns in Buße zu Jesus Christus wenden, wenn wir vom falschen Weg umkehren, man kann das nennen, wie man das will. Im Prinzip ist es immer wieder das Gleiche. Wie der verlorene Sohn in dem Gleichnis Jesu. Er hat ja so ziemlich alles verbockt, was man verbocken kann. Den Vater hat er für sich selbst für tot erklärt. Eine totale Respektlosigkeit gegenüber, bei Lebzeiten zu fordern, gib mir mein Erbteil. Zu dem Zeitpunkt hat er noch gar kein Erbteil. Das liegt in der Zukunft. Wenn der Vater mal gestorben ist, dann wird das Erbe aufgeteilt, aber nicht vorher. Er enttäuschte seinen Vater. Er hat allen seinen Lieben den Rücken zugekehrt. Er hatte kein bisschen Pflichtbewusstsein an den Tag gelegt. Der hat alles zusammengesammelt und ist weggegangen. Der hat sich keinen Kopf daraus gemacht, alles zu verschwenden. Also alles, was irgendwie nur falsch gemacht werden konnte, hat der Junge falsch gemacht. Und am Ende steht er vor seinem Ruin. Er hat sich dermaßen reingeritten, dass er am Ende bei den Schweinen landet und anfängt, Not zu leiden. Und in dieser Not fällt ihm auf einmal ein, wie gut es doch eigentlich beim Vater ist. Die Erkenntnis kommt, ich habe gesündigt. Er nimmt sich sogar einen guten Entschluss vor und er sagt, ich werde zu meinem Vater hingehen und werde ihn um Verzeihung bitten. Aber gleichzeitig ist er sich im Klaren, das Anrecht, ein Sohn zu sein, nach dem, was er da alles angerichtet hat, das hat er eigentlich gar nicht. Was wäre bei ihm gewesen, wenn er zwar diesen Entschluss gefasst hätte, aber gesagt hätte, naja, ich traue mich nicht und wäre nicht hingegangen? Das Wichtige ist doch, dass er sich aufmacht und zu seinem Vater zurückkehrt. Er stammelt seine Entschuldigung, wir kennen das, und der Vater, er nimmt ihn an. So ist Gott. Wenn wir zu ihm kommen, nimmt er uns an. Es war noch nie anders, noch nie. Wer zu ihm kommt, den nimmt er an. Und er fängt nicht an, wie wir Menschen Vorwürfe zu machen. Wenn wir einem anderen etwas gesagt haben, tu es nicht, sonst. Ne? Und dann sehen wir schon die Konsequenzen. Das ist oft zwischen Eltern und Kindern. Also, und man hört es nicht. Sehr oft kommt im Nachhinein natürlich die Zurechtweisung, hab ich es dir nicht gesagt. Also manche Leviten musste ich mir in meinem Leben schon anhören. Und das ist unangenehm, ganz ehrlich. In dem Moment weiß man eigentlich, was man verkehrt gemacht hat. Das muss nicht noch einmal aufs Brot geschmiert werden. Man ist ja schon zerknirscht. Wenn es nicht so wäre, würde man gar nicht erst kommen mit irgendwelchen Entschuldigungen und so weiter. Wir Menschen, wir können es manchmal nicht verkneifen oder sehr oft sogar nicht verkneifen, na, dieses hättest du doch auf mich gehört. Gott nimmt uns aber einfach an, weil er unser Herz sieht und sieht, dass wir es ernst meinen. Der Vater hat seinen Sohn angenommen. Haben wir uns mal die Frage gestellt, warum die Zöllner und die Sünder zu Jesus hingezogen sich fühlten? Sie kamen zu ihm, die anderen hat es geärgert. Ja, warum denn? Ja, die Pharisäer, die wollten noch nicht einmal mit ihnen am Tisch sitzen. Das war für sie zu viel. Sie zu grüßen unter ihrer Würde. Und Jesus, er nimmt sie an. Er hat jeden angenommen. Ob das der Pharisäer Nikodemus gewesen ist, nachts. Er sagt nicht, mein lieber Mann, also kannst du nicht bei Tag kommen. Nein, er nimmt sich die Zeit. Er nimmt einen Zachäus an. Er sucht ihn ja fast förmlich. Wie war die Frau am Jakobsbrunnen verwundert? Zu der Zeit war die Gesellschaft dermaßen frauenfeindlich, dass manche Rabbiner aus der Zeit sich sogar gefragt haben, ist es überhaupt sinnvoll, mit Frauen über das ewige Leben zu sprechen? Haben sie überhaupt eine Seele? Also so weit gingen die Gedanken. So, und deswegen, die Frauen, die waren halt eben immer wieder unten durch. So, und Jesus folgten viele Frauen nach, weil sie gesehen haben, hier ist etwas anders. Und die Frau, als Jesus sie anspricht, gib mir zu trinken, wie war sie verwundert? Ich, eine Frau und dazu noch eine Samariterin. Also, und er spricht mich an. Das hat sie verwundert. So ist unser Herr. Wenn wir zu ihm kommen und es tut uns leid, dann nimmt er uns in jedem Fall an. Er hätte den Saul genauso angenommen. Aber er hat sich rausgeredet. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verinnerlichen, dass wir das begreifen. Diese Geschichte vom verlorenen Sohn, die macht das so sehr deutlich. Ich weiß nicht, was du, ob jetzt hier im Saal oder vielleicht an den Endgeräten, Telefonen, Laptops und so weiter, was du in deinem Leben, vielleicht auch gerade aktuell, alles vermasselt hast. Ich weiß nicht, welche Sünden dich gerade quälen, welche Schuld dich bedrückt für Sachen, die du getan hast, für die du dich grundlos schämst und am besten den Leuten komplett aus dem Weg gehen möchtest. Vielleicht denkt jemand, meine Schuld ist größer, als dass sie mir vergeben werden könnte. Glaube dem Wort, was ich vorhin gelesen habe. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. In Jesaja Kapitel 57, da sagt Gott durch den Propheten im 15. Vers, ich zitiere, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und bei denen, die einen zerschlagenen und demütigen Geist haben, um den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen zu beleben. Was ist aber mit der Sünde? Ich zitiere weiter aus Römer, ich habe es nicht zu Ende zitiert. Sollen wir denn in Sünde beharren oder darin weiterleben, damit die Gnade umso mächtiger wird? Auf keinen Fall, sagt Paulus. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Denken wir mal die Geschichte vom verlorenen Sohn etwas weiter. Jetzt nehmen wir uns einfach mal unsere Fantasie zur Hand. Ich denke, der hat keine Lust gehabt, das Elend noch einmal zu erleben. Der hatte kein Verlangen danach gehabt, das Ganze nochmal durchzuspielen. Ihm kam mit Sicherheit nicht mehr in den Sinn, zu sagen, Vater, gib mir mein Erbe. Sondern er genoss die Zeit zu Hause, er genoss die Sicherheit und ihm war das auf einmal ein Anliegen, das zu tun, was dem Vater auch gefallen hat. Keine Last mehr, aus der er ausbrechen wollte. Zusammenfassend können wir sagen, dass eigentlich nicht die Sünde an sich den Menschen von Gott trennt. Denn Jesus ist ja das Sündopfer, nicht nur für unsere Sünde, sondern für die der ganzen Welt, haben wir gelesen. Vielmehr trennt uns von Gott die Sünden, in denen wir verbleiben und die wir nicht loslassen wollen. Anders ausgedrückt, die Unbußfertigkeit. Der Unwille, das Leben ohne Gott hinter sich zu lassen, trennt uns von Gott. Oder anders ausgedrückt, der Unwille der Sünde loszulassen. Der Stolz, wenn wir uns vor Gott nie demütigen wollen. Die fehlende Bereitschaft, einzusehen, dass man überhaupt gesündigt hat. Das war beim König Saul, das war nur eine Floskel, ich habe gesündigt. Aber schuld waren eigentlich die anderen. Die Angst vor den Menschen. Was werden die anderen sagen? Ein positives Beispiel ist der Zöllner Zachäus. Der kam an einen Punkt, wo die Meinung der anderen ihm gerade so etwas von egal war. Er hat mit Sicherheit daran gedacht, er macht sich lächerlich, indem er als ein erwachsener Mann auf einen Baum klettert, um Jesus zu sehen. Aber der Wunsch, der war größer als diese Angst, verspottet oder ausgelacht zu werden. Der Unglaube trennt uns von Gott, weil ohne Glauben es unmöglich ist, Gott zu gefallen. Man muss ja glauben, dass es überhaupt ihn gibt und dass er die Vergebung der Sünden und das ewige Leben in Christus anbietet. Es ist ja nicht so, dass einer dieser Punkte separat immer für sich dasteht. Oft ist es eine ganze Kombination. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das vorhalten. Es muss uns nichts trennen von Gott. An sich, wenn wir das lassen, trennt uns nichts mehr von Gott. Die frohe Botschaft bringt Jesus. Ich verweise noch einmal auf die Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Daher stehe ich hier, wie Paulus sagt, und bitte an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Geh auf dieses Angebot ein. Dann kannst du mit Paulus sich siegesicher fragen, wer oder was kann mich trennen von Gott? Nichts. Er schreibt denn, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.